Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht, dem Personalmagazin für Arbeitgeber. Mein Name ist Andreas Krabel und ich bin der Chefredakteur der AUA. In der Reihe Kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan Tibor Lellay. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Büse in Frankfurt.
Der Kündigungsschutzprozess wirft in der Praxis immer wieder Fragen auf. Dr. Nathalie Obertür, Fachanwältin für Arbeitsrecht und Partnerin bei RPO Rechtsanwälte in Köln, beleuchtet beim 21. Kongress Arbeitsrecht am 15. April typische Fallstricke und gibt praxisnahe Antworten. Sie möchten mehr zu diesem Thema erfahren? Jetzt Tickets sichern unter kongress-arbeitsrecht.de oder in den Shownotes.
Herzlich willkommen, lieber Herr Dr. Lellay, zu einer neuen Folge Kurz gefragt. Heute greifen wir uns einmal die Aktivrente heraus, Beschäftigung älterer Mitarbeiter. Seit Beginn des Jahres können diejenigen, die das gesetzliche Renteneintrittsalter erreicht haben, im Rahmen der sogenannten Aktivrente bis zu 2.000 Euro steuerfrei hinzuverdienen. Diesen Anreiz sollten sich aber eben auch Arbeitgeber zunutze machen und auf ein Fachkräftepotenzial zugreifen, sei es durch Weiterbeschäftigung älterer Mitarbeiter oder gar Neueinstellungen in diesem Bereich. Lieber Dr. Lellay, was hat es mit der Aktivrente zunächst einmal auf sich?
Ich denke, die Aktivrente adressiert, und das ja auch völlig zu Recht, ein Problem, was wir ja schon seit Jahren und Jahrzehnten haben in Deutschland, dass nämlich lebensältere Mitarbeiter, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Rente gehen und damit auch Know-how und Erfahrung verloren gehen kann. In vielen Fällen geht es das ja auch. Und die Aktivrente ist jetzt ein aus meiner Sicht richtiger Schritt, noch bei weitem nicht genug, es muss noch viel mehr passieren, aber schon ein guter, richtiger Schritt, da den Nagel auf den Kopf zu treffen, um es vielleicht mal so zu sagen. Interessanterweise ist es ja gar keine Rente in dem Sinne, also da wird keine Rentenleistung ausgekehrt, geht ja auch gar nicht, die Rentenkassen sind ja schwach auf der Brust finanziell, sondern es handelt sich ja, wenn man es einfach mal sich ganz regelungstechnisch anschaut, dann ist es ein Freibetrag, ein steuerlicher Freibetrag. Das kann man auch nachlesen, Paragraph 3, Nummer 21, wohlgemerkt 21, Einkommenssteuergesetz seit dem 01.01. diesen Jahres. Da gibt es diesen Freibetrag von 2.000 Euro pro Monat, 24.000 Euro pro Jahr für Arbeitnehmer, die die Regelaltersgrenze erreicht haben und dementsprechend dann einen, wie Sie es ja schon richtig gesagt haben, steuerlichen Vorteil bei einer weiteren Tätigkeit in Anspruch nehmen können, nämlich Steuerfreiheit.
Ja, und auch angesprochen haben wir schon, dass das Ganze natürlich sehr vorteilhaft auch für die Arbeitgeber sein kann. Welche Vorteile sehen Sie denn für die Beschäftigung von älteren Mitarbeitern?
Ja, das eine wichtige Wort ist ja schon auch gefallen von Ihnen, Herr Krabel, absolut zu Recht gesagt. Der Fachkräftemangel, den will man damit bekämpfen oder zumindest ja dämpfen. Damit wird man ihn nicht in dem Sinne völlig beseitigen können, aber zumindest ja dämpfen. Viel wenig gibt ein viel, sagte ja man auch früher etwas. Und dementsprechend ist es eine klassische Win-Win-Situation. Also die Vorteile liegen auf beiden Seiten. Viele ältere Menschen möchten ja gerne weiter tätig sein in einem bestimmten Rahmen, vielleicht nicht mehr ganz so mit Volldampf, wie das vorm Rentenalter der Fall war, eben aber auch doch nicht so ganz weggehen in die totale Rentenuntätigkeit, sagt man das ja manchmal auch, soll sich bitte jetzt nicht falsch anhören, teilweise wird es aber ja so gesagt. Das heißt also eine wirkliche Win-Win-Situation aus der Arbeitgeberperspektive, ganz, ganz wohl im Vordergrund stehend ist es den Erhalt von Fachwissen, von Know-how und von Erfahrung und eben dadurch den Mitarbeiterpool entsprechend aufzustocken.
Ja, und jetzt reden wir über die Rente und allen scheint irgendwie klar zu sein, worum es genau geht und um welches Alter es geht. Aber wo ist das Ganze geregelt? Vielleicht können wir das nochmal ganz kurz einordnen.
Ja, richtig. Das sollte man tun. Man kann gut reingucken in das SGB Römisch 6, das Sozialgesetzbuch Römisch 6. Das ist ja die Rentengesetzgebung und da ganz konkret in die Paragraphen 35 und 235. Einmal ganz wichtig ist, die Regelaltersgrenze ist ja mittlerweile schon auf die 67 Jahre festgesetzt worden, also 67 Jahre die Regelaltersgrenze. Und dann gibt es die früheren Jahrgänge, die Jahrgänge ab 1964 oder davor, für die gilt eine gestaffelte Regelung. Das heißt also, der Ansatzpunkt ist die 67 Jahre, aber eben auch für ältere Jahrgänge vorherige Renteneintrittsmöglichkeiten. arbeiten.
Ja, und jetzt kommen wir zu einer Falle, die hoffentlich keine Falle mehr ist. Aber zumindest, als ich mit der beruflichen Laufbahn angefangen habe, war das noch so, dass das ein großer Aufreger war. Denn Arbeitnehmer, die das Renteneintrittsalter erreichen, die scheiden ja nicht automatisch aus dem Arbeitsverhältnis aus. Worauf muss der Arbeitgeber denn bei der Vertragsgestaltung zwingend achten?
Ja, da kann ich mich auch noch daran erinnern. Das war ein großes Thema, ist ja auch in die Rechtsprechung dann reingekommen mit mehreren Entscheidungen. Und es ist eben so, mittlerweile, denke ich, hat das aber die Vertragspraxis in den Personalabteilungen gut in den Griff bekommen. Aber es ist eben so, dass die Rentengrenze oder das Erreichen des Rentenalters gerade nicht, wie Sie ja richtig sagen, gerade zu dem Ende des Arbeitsverhältnisses führt. Das ist was anderes im öffentlichen Dienst, da gibt es Tarifregelungen dazu. Aber in der freien Wirtschaft ist das eben nicht so. Da arbeitet man grundsätzlich eben weiter, auch nach Erreichen des Rentenalters, zumindest dann, wenn man im Arbeitsvertrag keine entsprechende Regelung drin hat. Und das war seinerzeit ja auch absolut zu Recht der große Aufreger. Da ist danach gebessert worden. Mittlerweile, denke ich, kann man sagen, dass in jedem einigermaßen, der muss noch nicht mal gut gemacht sein, sondern einigermaßen gemachten Arbeitsvertrag eine entsprechende Klausel drin ist. Wenn die nicht drin sein sollte, dann muss man sagen, spricht man mittlerweile wohl wirklich schon von einem Vertragsgestaltungskunstfehler.
Ja, und spannend wird es dann natürlich auch, vielleicht Falle Nummer zwei, aber Sie sagen schon, möglicherweise reicht auch schon eine schlecht formulierte. Aber wie genau formuliert man denn eine Befristung des Arbeitsvertrags hinsichtlich der Altersgrenze? Das scheint ja ein kurzer Absatz zu sein.
Ja, es ist ein Thema, man muss schon sich darauf kaprizieren, eine gute Klausel da zu haben. Vielleicht habe ich da auch eben das ein bisschen zu locker gesehen. Sie haben völlig recht, Herr Krabbe, ich würde mal formulieren, und da übernehme ich dann auch gerne eine gewisse Garantie für, wenn man sagt, in einem Vertrag ungefähr so, das Arbeitsverhältnis endet mit Ablauf des Monats, in dem der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin, die Regelaltersgrenze der gesetzlichen Rentenversicherung erreicht. Ja. Was man eben nicht tun sollte, und das war früher ein vertraglicher Fehler, wenn man da ein bestimmtes Alter reinschreibt. Nicht? Also wenn man zum Beispiel reinschreibt, sowas wie mit Erreichen des 65. Lebensjahres und so weiter und so weiter. Warum ist das riskant? Weil sich das eben ändern kann. A, ist ja mittlerweile die Regelaltersgrenze schon 67 und B, gibt es eben auch andere Fallkonstellationen, eben andere Rentenerreichenszeitpunkte und die will man ja in seiner Vertragsklausel auch mit erfassen.
Ja, und unsere Zuhörer haben sich wahrscheinlich schon zurückgelehnt und gesagt, Kader Kaffee, kenne ich alles, weiß ich alles. Jetzt gibt es aber möglicherweise noch diejenigen, die diese fehlerhaften Formulierungen in ihren Verträgen sehen und in der Vergangenheit vielleicht Fehler begangen haben. Wie kann ich da jetzt noch eingreifen als Arbeitgeber und das Ganze wieder glatt ziehen?
Ja, interessanterweise ist es im Moment ja so, dass man sagt, die Rechtsprechung auch teilweise großzügig ist. Zum Beispiel gibt es da eine Rechtsprechung vom LAG Rheinland-Pfalz, liegt ein paar Jahre zurück, ist aber trotzdem noch aktuell. Da ging es auch um so eine Klausel mit 65 Jahren, wurde da gearbeitet und da hat das Gericht das dann dynamisch, wie die das so nannten, ausgelegt, indem man dann zum Beispiel gesagt hat, oder in diesem Fall gesagt hat, naja, wir beziehen das auf das aktuelle Renteneintrittsalter. Und ansonsten müsste man sich eben überlegen, wie man die ganze Sache klarstellt in einer eventuellen Zusatzvereinbarung mit dem Arbeitnehmer. Das heißt also, ja, man kann das noch korrigieren und ja, wenn man wirklich solche Formulierungen noch drin hat in den Verträgen, sollte man auch korrigieren nach Möglichkeit.
Ja, wie geht man denn jetzt vor, wenn ein Arbeitsvertrag für die Zeit nach dem Renteneintritt geschlossen werden soll? Was steht dort drin? Was darf nicht fehlen?
Das ist so, dass der Gesetzgeber da mittlerweile ein gutes Instrumentarium parat hat, auch im SGB Römisch 6 zu finden. In dem Paragraphen 41 Absatz 1 Satz 3 gibt es die sogenannte Hinausschiebensvereinbarung. Da kann man also das Renteneintrittsalter bzw. das Ende des Vertrages entsprechend hinausschieben. Das kann man tun mit einer schriftlichen Vereinbarung. Das sollte vor allen Dingen geschehen vor Erreichen der Regelaltersgrenze und man darf auch nach Möglichkeit bitte keine weiteren Vertragsänderungen, zum Beispiel sowas wie Arbeitszeit oder Vergütung, in derselben Vereinbarung abändern. Und der Vorteil ist, dass man das sogar mehrmals tun kann. Also das ist letztendlich, ist das ja ganz ähnlich. Unsere Hörerinnen und Hörer werden das auch schon jetzt in dem, vielleicht sogar schon im Hinterkopf haben, ganz ähnlich dem Befristungsrecht. Aber da gibt es diese Sonderregelung im SGB Römisch 6 in den Paragraphen 41 Absatz 1 Satz 3, die Hinausschiebensvereinbarung.
Wenn man das nicht anwendet, beziehungsweise wenn man da andere Wege gehen möchte, welche Formen der Befristung sind hier ansonsten möglich? Warum ist die sogenannte Vorbeschäftigung dann wiederum ein Problem, was ja zu verlagern oder zu verorten ist in dem Themenbereich Befristungsrecht?
Richtig, das sonstige Befristungsrecht, hätte ich das jetzt mal fast ein wenig untechnisch genannt, spielt ja vor allen Dingen in § 14 TZBFG, also Teilzeit- und Befristungsgesetz. Da gibt es einmal die sachgrundlose Befristung in § 14 Absatz 2. Da ist das Anschlussverbot geregelt. Das heißt also, dass man hier grundsätzlich, wenn es eine sogenannte Vorbeschäftigung gab, eben nicht sachgrundlos befristen darf. Das ist ja bei der Regelung in § 41 SGB Römisch 9 dann etwas anderes. Da gibt es also diese Sonderregelung. Und ich könnte natürlich auch eine Sachgrundbefristung machen, § 14 Absatz 1 TZBFG. Allerdings brauche ich da auch einen solchen Sachgrund. Und das muss man ja offen sagen, die Arbeitsgerichte gehen wohl davon aus, dass der Rentenbezug alleine kein ausreichender Sachgrund ist. Das heißt, man müsste dann so etwas finden wie ein Projekt oder eine Vertretung oder dergleichen.
Dann lassen wir uns vielleicht noch einen einfacheren Fall aufmachen. Ich habe jetzt einen Arbeitnehmer, der komplett neu in den Betrieb kommt. Was geht da ganz grundsätzlich bei der Neueinstellung eines Rentners?
Ja, interessanterweise ist es ja so, dass der neu eingestellte Rentner ein ganz normaler, in Anführungszeichen, Arbeitnehmer ist. Wenn man jetzt mal von diesen Besonderheiten absieht, die das Gesetz zur Verfügung stellt, in den Paragraphen 41 SGB Römisch 6, dann ist es aber jemand, der natürlich einen Arbeitsvertrag braucht. Da gilt auch das Nachweisgesetz. Da gilt zum Beispiel auch die Betriebsratsbeteiligung nach § 99 BetriVG, wenn man einen Betriebsrat hat bei einer Neueinstellung. Das heißt also, da gibt es gar keinen Unterschied in dem Sinne, denn es ist ja ein neues Arbeitsverhältnis. Wenn man also jetzt nicht nur den Renteneintritt hinausschiebt, also einen Rentner neu beschäftigt, dann nimmt man einen neuen Arbeitnehmer, einen lebensälteren, aber einen neuen Arbeitnehmer an Bord. Und insofern gibt es da gar keine großen Unterschiede zu sonstigen Neueinstellungen.
Ja, und wenn ich davor als Arbeitgeber zurückschrecke, dann gibt es ja noch das Instrumentarium Selbstständigkeit. Ist denn ein normales Angestelltenverhältnis oder Arbeitsverhältnis beziehungsweise die Beauftragung dann auf der anderen Seite eines Selbstständigen sinnvoller? Was sehen Sie da in der Praxis?
Ja, ich denke, da kann ich wieder mal die berühmte Juristenantwort anbringen. Herr Krabbel, es kommt darauf an. Einerseits wurde ja manchmal gesagt, naja, wir raten grundsätzlich immer ab von diesen Selbstständigen, nicht? Also dieser Einstellung in Anführungszeichen oder Umwandlung untechnisch gesprochen eines ehemaligen Arbeitsverhältnisses in eine selbstständige Beschäftigung. Das ist ja auch schwierig, richtig. Deswegen muss man da auf jeden Fall vorsichtig sein. Allerdings muss man eben auch sagen, und das sehen wir in der Beratungspraxis relativ häufig, gerade bei Tätigkeiten oder bei Arbeitnehmern, die hochqualifizierte Tätigkeiten wahrgenommen haben während ihres in Anführungszeichen regulären Arbeitslebens, die sind dann häufig auch in Beraterfunktionen bei ihrer alten Arbeitgeberin nach wie vor tätig. Das kann auch unproblematisch sein, wenn man das sauber, nicht nur vertragsmäßig, sondern auch bezüglich der Ausführung der Tätigkeit gestaltet. Wenn man allerdings auf Nummer sicher gehen will, dann wird man immer in Angestelltenverhältnis gehen, weil da droht ja auf keinen Fall so etwas wie die berühmt-berüchtigte Scheinselbstständigkeit, die ja eine Schwierigkeit werden kann bei Selbstständigen, beziehungsweise bei Selbstständigen, bei denen sich dann hinterher herausstellt, sie waren gar nicht selbstständig, sondern eben doch Angestellte oder Scheinselbstständige.
Und dann nutze ich die Gelegenheit und kann heute mal selbst diesen Satz sagen. Es kommt halt einfach drauf an, auf den Einzelfall und auf die jeweilige Situation. Als Abschlussfrage vielleicht, ist die Aktivrente geeignet, dem Arbeits- und Fachkräftemangel zu begegnen? Das hatten Sie oben schon so ein bisschen versucht einzuordnen. Deshalb die Anschlussfrage vielleicht, was wäre denn noch möglich oder sinnvoll aus Ihrer Sicht?
Ich denke, die Aktivrente ist sicherlich ein ganz interessanter Baustein, ein kleiner Baustein. Ich denke, und damit will ich jetzt auch gar nicht direkt wieder in Klischees verfallen, aber insgesamt hat das Arbeitsrecht in Deutschland immer noch zu viel Bürokratie. Wir müssen nach wie vor, und das hat ja mittlerweile jede Bundesregierung, kann man ja sagen, fast jeder Couleur auf ihre Fahnen geschrieben, Entbürokratisierung, Entbürokratisierung, Entbürokratisierung. Das trifft das Arbeitsrecht besonders. Da gibt es noch viel zu tun. Und da denke ich, könnte man auch noch den einen oder anderen Beschäftigungsturbo freischalten, wenn man das gerne möchte.
Ja, dann enden wir mit diesem Appell in Richtung Politik. Vielen Dank, lieber Dr. Lelei, für diese Folge. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin.
Dankeschön. Ciao, ciao.
Jetzt exklusiv für unsere Podcast-Hörer. Die AUA-Redaktion hat Ihnen in einem Whitepaper Musterformulierungen zur Mitarbeiterbindung zusammengestellt. Vom Thema Tiere im Betrieb bis hin zum Desk-Sharing. Laden Sie jetzt unsere Formulierungsvorschläge und Musterbetriebsvereinbarungen auf www.aua-online.de/musterformulare kostenlos herunter oder klicken Sie in die Shownotes.